NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Moin, ja, unser heutiger Gast hier im Studio ist Hinrich Jürgensen. Es ist der Hauptvorsitzende des Bund Deutscher Nordschleswiger, BND. Das ist sozusagen, ja, kann man sagen, die BDN. Das ist sozusagen, ja, der Dachverband der deutschen Minderheit in Nordschleswig, also in Dänemark. Mein Name ist Andreas Rako. Ja, schönen guten Tag, lieber Hinrich. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das macht man in Dänemark nämlich so. Das ist bei euch völlig normal, ne?
Ja, das ist es. Und moin auch von meiner Seite. Wir sagen ja bei uns moin, wenn wir kommen und moin, wenn wir gehen. Und wer moin, moin bei uns sagt, der ist geschwätzig.
Ja, das ist in Schleswig-Holstein übrigens ähnlich. Also da sind wir tatsächlich ähnlich. Wie ist das, wenn du das erzählst? Du bist jetzt seit 2007 ja, Chef der Nordschleswiger sozusagen, also des Vereins der dänischen Minderheit, der deutschen Minderheit. Guck mal, komme ich schon in Schleudern? Nein, du bist Däne, aber du bist halt, gehörst zur deutschen Minderheit. Wenn du den Leuten erzählst, was du machst, wie würdest du das beschreiben, wenn jemand einfach mal so ganz naiv fragt, sag mal, lieber Hinrich, was machst du da
eigentlich? Ja, ich vergleiche eigentlich meinen Job mit einem dänischen Bürgermeister. Das ist ja ein bisschen anders wie in Deutschland. Ein dänischer Bürgermeister ist ja der Chef der Kommune in Dänemark und ist auch Chef der Verwaltung als solches. Und dann hat man ja Angestellte und Verwaltungschefs und das haben wir auch. Wir haben ja Schulverein, wir haben Jugendverein, wir haben Jugendverband, wir haben Büchereien, wir haben eine Zeitung der Nordschleswiger und. Und ich bin gewählt von der gesamten Minderheit. Also wir haben eine Dachorganisation und diese Dachorganisation ist der Bund Deutscher Nordschleswiger. Mhm. Und das heißt, ich bin bei einer Delegiertenversammlung gewählt für die gesamte Minderheit und vertrete die gesamte Minderheit nach außen hin. Sowohl in Berlin, Kopenhagen und Kiel. Und alle Verbände und Vereine, die haben Delegierte, die sie dann zu einer Delegiertenversammlung schicken können und die wählen dann den oder die Hauptvorsitzende.
Das ist einmal so dieses Ganze, was sozusagen zur Organisation gehört, aber viel interessanter finde ich ja, wie das Leben ist, wenn ich als, ja du bist ja, wie gesagt, mit einem dänischen Pass ausgestattet, also du bist irgendwie natürlich formal bist du erstmal Däne, aber du fühlst dich als Deutscher. Wann hast du gemerkt, dass du Deutsch bist?
Ja, das ist ja eigentlich eine Wahl, die meine Eltern getroffen haben.
Okay.
Also ich habe immer scherzhaft gesagt, nicht ich bin umgezogen, die Grenze ist ja umgezogen. Mhm. Weil hier im Grenzland wurde die Grenze ja andauernd verschoben. Und hier in unserer Region gab es ja immer Deutsche, Dänen und so weiter. Ich sage, ich komme aus Tinglev, das ist nur 20 Kilometer nördlich der Grenze. Und da hat man 1820 fünf Sprachen gesprochen. Deutsch, Dänisch, Sønderjysk, Plattdeutsch und Friesisch. Mhm. Und ich habe in meinem Sønderjysk immer noch ein paar friesische Wörter auch. Und wir haben zu Hause immer nur Sønderjysk gesprochen, das Plattdänisch gesprochen. Und ich sage, ich bin Nordschleswiger, aber mit deutscher Kultur. Also ich fühle mich nicht als Deutscher, sondern ich fühle mich als Nordschleswiger, aber mit deutscher Kultur.
Jetzt eine ganz blöde Frage, die du natürlich schon oft gehört hast, aber wenn es mal Nationalmannschaften gibt, Deutschland gegen Dänemark, also Fußball, Handball natürlich hier bei uns in der Grenzregion, wo schlägt dein Herz?
Ja, aber das ist ja ganz, ganz toll, wenn Dänemark gegen Deutschland spielt,
ja.
Das ist für mich ja ein Wunschszenario, weil dann kann ich nur gewinnen.
Ja, kannst du nur gewinnen.
Ja.
Und du bist ja für den Sieger.
Und ja, aber das ist eigentlich komisch. Und ich habe oft darüber nachgedacht. Beim Handball bin ich für Dänemark. Mhm. Im Fußball bin ich für Deutschland. Und dann sagen alle, ja, das ist ja klar, weil die Dänen sind im Handball besser und die Deutschen sind im Fußball besser. Aber das ist schon von Kindheit. Und ich habe überlegt, wo kommt das her? Keine Ahnung.
Und vergessen wir nicht, 1992 ist Dänemark ja Europameister geworden. Also
genau.
Da hast du dich dann aber doch für Dänemark gefreut.
Ah, ja, das habe ich. Aber ich stand mit Deutschland.
Gehen wir mal ein bisschen zurück. Wenn wir, du sagst, du bist ja 1959 geboren. Das heißt sozusagen doch reichlich nach dem Krieg. Das war schon lange vorbei. Aber deine Eltern haben das ja noch mitgekriegt. Das hat sich ja wahrscheinlich viel verändert. Wie hast du das erlebt, aufzuwachsen in einem Land, Dänemark, das ja von Deutschland überfallen wurde? Und du warst ja einer, ja, mit deiner deutschen Gesinnung oder vor allem deine Eltern, die sagen, ja, wir sind Deutsche. Das war ja nicht immer einfach, oder?
Das war nicht immer einfach. Wir haben uns auch als Kinder, ich will nicht sagen gekloppt, aber es gab diese Konfrontation. Wir mussten ja immer an der dänischen Schule vorbei. Es gab schon in unserer Jugend manchmal diese Konfrontation. Im Täglichen haben wir es nicht nicht viel erlebt. Aber wenn wir zum Beispiel als deutsche Minderheit, wir waren relativ gut im Handball, wenn wir da Handball spielten, dann kam schon manchmal von den Seitenrängen so Nazi-Schweine und so weiter Rufe rüber. Das ist heute eigentlich kaum der Fall. Es gibt ab und zu noch mal so ein paar Schmierereien an unseren Gebäuden, aber ganz, ganz wenig. Also da hat sich schon, das hat sich schon ziemlich geändert.
Also kannst du schon sagen, dass ich meine, du bist jetzt seit fast 20 Jahren als Funktionär da ganz an der Spitze. Es hat sich schon viel verändert, also auch mit dem in dem Miteinander.
Ja, absolut. Also ich wurde ja schon 1993 zum Vorsitzenden des Deutschen Bauernverbandes in Dänemark gewählt und hatte ja da viel Kontakt. Und da war es ja so, dass einige meiner dänischen Bauernverbandskollegen da, die hatten da ja schon Schwierigkeit, wenn sie den landwirtschaftlichen Hauptverein besuchten, weil da an der Eingangstür ja Gäste stand und auch Deutsch. Und das ist heute ja ganz, ganz anders. Auch das überhaupt das Miteinander mit der deutschen und dänischen Minderheit ist heute ja ganz anders. Ende der 90er Jahre war es noch so, Ende der 90er Jahre, wenn wir zum Minderheitenkongress, dem Fuhrenkongress fuhren.
Also das heißt, also das ist dann so, dass ihr als deutsche Minderheit aus Dänemark dahin gefahren seid und die dänische Minderheit aus Deutschland, ihr habt euch da getroffen.
Ja, ja, genau. Okay. Und das sind ja 107 Minderheiten aus 34 Ländern, die sich dort treffen. Dann ist die deutsche Minderheit immer in den Zug in Tinglev gestiegen und dann fuhr dieser Zug nach Flensburg und dann kam die dänische Minderheit in den Zug. Und wir saßen jeder in unserem Abteil vorne und hinten im Zug. Ja. Und spätestens bevor wir in Hamburg waren, da haben wir uns dann getroffen, weil wir Bordrestaurant und so weiter und dann Hi und Moin und so weiter. Dann waren wir 5 Tage zusammen auf diesem Kongress und auf der Rückfahrt, da saßen wir dann gemischt im Zug bis Hamburg. Dann haben wir uns schnell wieder getrennt, damit keiner ja mitkriegte, dass wir eigentlich schon enge Verbindungen hatten. Weil das, da war dieses Nationale noch ziemlich deutlich. Und das ist nicht länger als Mitte der 90er Jahre.
Also noch gar nicht so lange her, nee. Also gut 30 Jahre. Ne?
Ja, das ist genau.
War das denn so, einfach dieser kulturelle Graben war damals noch tiefer, oder?
Ja, es war ja so, man hatte ja ein bisschen Angst, dass man sagt, wenn die Verbrüderung zu groß wird, ist dann noch ein Bedarf für Minderheiten und so weiter. Da hatte man immer diese Angst. Es hat sich ja gezeigt, dass das grundlos war. Heute sind wir überall anerkannt als kulturelle Bereicherung und gerade in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bin ich oft gefragt worden, wieso seid ihr das immer in der Minderheit, in der deutschen Minderheit, die guten Ideen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit haben? Mhm. Und ich habe immer gesagt, ja, aber das ist ja, weil wir beide Systeme kennen. Mhm, okay. Und was auf der einen Seite der Grenze gut ist, muss auf der anderen Seite ja nicht schlecht sein.
Gibt da ja auch ein Beispiel, glaube ich, ne? Wo du sozusagen mit eine Idee hattest, die heute ja Lebenswirklichkeit ist.
Ja, ich saß damals im dänischen Amtsrat in Nordschleswig, in Sønderjylland, und wir diskutierten gerade Krankenhausstruktur. Mhm. Und gerade an der Westküste sollte das Krankenhaus stillgelegt werden und da fehlt uns so die prähospitale Präsenz. Und ich fuhr zufälligerweise im Auto und hörte im Radio dann, dass der eine Hubschrauber in Schleswig-Holstein abgezogen werden sollte. Nämlich, da standen ja früher 2 bei Rendsburg. Mhm. Und der eine sollte die Westküste und so weiter abdecken. Und der hatte zu wenig Flugstunden. Und dann kam mir die Idee, ja, aber wenn wir den an die Grenze ziehen, dann könnte er ja vielleicht in einem Interreg-Projekt über die Grenze fliegen. Und ich kam dann nach Hause und dann rief ich den Direktor der Deutschen Flugwacht in Stuttgart an und und der war von dem Gedanken komplett beeindruckt. Und wir haben uns dann relativ kurz getroffen und ich hatte ihm so dann meine Ideen und so weiter präsentiert. Und er fand das richtig, richtig toll. Aber er brauchte einen Partner auf dänischer Seite. Und da haben wir dann Falk damals genommen als Partner und haben das dann initiiert. Ich kriegte das im Amtsrat durch und selbst wenn da richtig viel Widerstand war anfangs, weil man meinte, wir haben doch gar keinen Bedarf für ihren Hubschrauber. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, aber glaubt ihr, die machen das auch Spaß in Schleswig-Holstein? Und heute haben wir in ganz Dänemark Rettungshubschrauber, weil man sah, welchen Effekt das hat. Und der Hubschrauber, der fliegt ja heute noch von Nibel aus auch über die Grenze und rettet Leben.
Wenn Menschen in Tondern oder wo auch immer in Gefahr sind, dann ist das schon ein gutes Beispiel für das, was das auch am Ende bringt. Ne? Und ihr seid ja auch politisch sehr aktiv. Es gibt ja die SP, die Südschleswische Partei.
Die Schleswische Partei.
Nee, Entschuldigung, ja, die Schleswische Partei, Entschuldigung, ja. Genau. die SP, die ist ja auch, die stellt ja sogar Bürgermeister, ne?
Die stellt wieder einen Bürgermeister, denn vor 4 Jahren hatten wir das erste Mal ja nach dem Krieg einen deutschen Bürgermeister in Tonnern. Mhm. Und der ist jetzt wiedergewählt worden und hat sogar seine Mandatzahl verdoppelt. Also macht es sehr, sehr gut. Und das zeigt ja auch ein bisschen, dass es was möglich ist. Ich kann noch erinnern, das war auch 2005 herum, da wurde Stefan Kleinschmidt ja als ganz junger Politiker in Sonderburg das erste Mal reingewählt, mhm, und wurde Vorsitzender des Kulturausschusses. Und da gab es schon Stimmen, auch in Sonderburg, die sagten, wir können doch keinen von der Minderheit haben, der unsere Kultur prägen soll und so weiter. Aber es hat sich ja gezeigt, dass das geht. Wie gesagt, ich glaube, auch durch dieses Minderheit, das wir gewohnt sind, beide Seiten zu sehen, dass das auch dort hilfreich war.
Ihr seid ja, ich glaube, die Zahlen schwanken mal so ein bisschen, weiß ich jetzt gar nicht, man ist da ja nicht offiziell Mitglied, so 15.000 bis 18.000 Mitglieder in der deutschen Minderheit. Wie sind denn, du hast das ja eben schon so angedeutet, dass das bis in die 90er Jahre immer so ein bisschen so ein Abtasten war und man sich aus dem Weg gegangen ist, zwar offiziell auch miteinander gesprochen hat, aber heute, glaube ich, ist der Umgang mit der dänischen Minderheit hier auf deutscher Seite und der deutsche Minderheit auf dänischer Seite, der ist echt unkompliziert, oder?
Der ist total unkompliziert. Also ich sage immer, wir haben ja die gleichen Herausforderungen. Mhm. Und wenn damals als die dänische Minderheit ja Kürzungen hinnehmen sollte, nämlich dass sie nur noch 85% der Zuschüsse kriegten, stimmt, damals in Schleswig-Holstein, gab ja ein ziemlicher Aufschrei in Schleswig-Holstein, da haben wir den deutschen Politikern ja auch gesagt, pass auf Leute, das ist nicht gut, die Minderheiten müssen gleichgestellt sein mit den Mehrheitsschulen und so weiter, und haben dort eigentlich auch ein Plädoyer für die dänische Minderheit gemacht. Genauso auch jetzt gerade haben wir ja auch Herausforderungen in der Finanzierung gehabt von deutscher Seite und wo wir auch eine Unterstützung der dänischen Minderheit haben. Also wir haben ja die gleichen Herausforderungen, nur der eine in grün, der andere in blau.
Und das ist ja so ein Beispiel im Grunde, was ja für ganz Europa gelten kann. Also das, was wir hier erleben im Grenzland. Was glaubst du, gibt es noch so, du wirst ja Mitte des Jahres sozusagen ausscheiden, zumindest aus der Spitze, du wirst ja weiterhin da sein bei den Nordschleswigern, aber was glaubst du, wo siehst du noch Potenzial, das zu entwickeln? Wo wünschst du dir noch mehr Gemeinsamkeiten, so gerade in unserer Grenzregion hier?
Wenn wir unser Modell hier, und wir haben ja vor Jahren mal in Verbindung mit 2020, also 100 Jahre Grenzziehung, wollten wir ja das Minderheitenmodell hier in der Region auf die UNESCO immaterielles Kulturerbe setzen. Mhm, genau. Das wurde damals leider abgelehnt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das war eigentlich eine Chance für die UNESCO weiterzugehen. Und ich glaube, ein Jahr später ging der Krieg ja los in der Ukraine. Mhm. Und ich glaube, hätten wir den Antrag ein Jahr später gestellt, dann glaube ich, wäre der durchgekommen. Weil wir sind ja in 100 Jahren von Feindschaft zu Freundschaft gekommen. Und wir haben auch Delegationen aus der Ukraine hier gehabt, ich glaube, das war 2017, eine Delegation von uns ist in der Ukraine gewesen und hat versucht, auch ihnen zu erklären, was Minderheitenrechte sind, wie geht man mit Minderheiten um und so weiter. Und viele sagen, ja, aber können wir nicht das Modell hier aus dieser Region exportieren, mhm, an andere? Und das aus meiner Sicht kann man jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber man kann schon voneinander lernen. Und das, glaube ich, ist wichtig und das haben wir auch gesehen und das merken wir ja auch immer, wenn wir diese Minderheitenkongress haben, jedes Jahr hier, wo wir ja auch voneinander lernen können. Und wir haben ja zum Beispiel bei der Kommunalreform in Dänemark, haben wir ein Modell übernommen, wir nennen es das ungarische Modell, weil die Ungarn da einige Rechte gekriegt haben, die sie anscheinend nie umgesetzt haben, aber dieses Modell konnten wir in Dänemark gebrauchen. Und so können wir von den Minderheiten voneinander auch lernen. Und das, glaube ich, ist wichtig.
Wir hier in Schleswig-Holstein, wir Deutschen gucken ja immer so ein bisschen nach Dänemark und sagen, ach, alles hügeli, so ein bisschen gemütlich alles und verklären das vielleicht auch so ein bisschen. Du kennst jetzt beide Systeme. Was würdest du sagen? Sind die Deutschen da manchmal, also hier auf der Seite, so ein bisschen, ja, sehr romantisch, was das Leben in Dänemark angeht?
Glaube ich schon. Also es ist richtig, in Dänemark geht man Sachen mehr pragmatisch an, wo man in Deutschland wohl ein bisschen mehr konkret und alles soll hieb- und stichfest sein und so weiter, wo man in Dänemark so ein bisschen, wir sagen immer, wir haben keine Probleme, wir haben Herausforderungen und so weiter. In Dänemark ist das Glas eher halb voll und in Deutschland eher halb leer. so ein bisschen von außen gesehen. Das ist auch überzogen, aber von außen gesehen ein bisschen. Aber wir haben ja ganz viele Zuzügler, die jetzt nach Dänemark kommen oder die letzten Jahre nach Dänemark gekommen sind. Und wir merken doch, dass viele von ihnen eine romantische Vorstellung von Dänemark haben. So ein bisschen Dänemark, das Land, wo Milch und Honig fließt. und dem ist ja überhaupt nicht der Fall. Also ich habe so ein Beispiel, wo mich mal einer anrief und dann fragte ich so, wieso Dänemark? Ja, in Dänemark ist alles frei und diese Corona-Diktatur in Deutschland und überhaupt. Und dann sagte ich so, ja, weil wir in Dänemark durchgeimpft sind. Wie bitte, sagt er dann. Ich sage, ja, wir haben eine Vertrauenskultur, wir vertrauen unseren Behörden. Nein, ist nicht Ihr Ernst, oder? Und das war so die Antwort. Und viele, wenn die erstmal sehen, wenn sie nach Dänemark kommen, wie gläsern wir sind in Dänemark. Also in Dänemark, ich muss oftmals auch deutschen Politikern erklären, wenn wir über unser Gymnasium reden, dann ist unser Gymnasium das Beste in ganz Dänemark nach dem dänischen Ranking-System. Und gerade was Zensuren angeht, aber vor allen Dingen, was das Sozioökonomische angeht. Und dann fragen Sie, was ist das denn? Ja, das bedeutet übersetzt eigentlich, wie gut kann man das soziale Erbe anheben eines Schülers? Und dann fragen Sie, aber wie ist das denn möglich? Ja, aber das ist ja möglich, weil wir in Dänemark genau wissen, welche Ausbildung hatten die Eltern, welche Ausbildung hatten die Großeltern, okay, was hat man verdient, ist man und so weiter und so fort. Ja, aber woher weiß der Staat das? Ich sage, das weiß der Staat, weil wir Gläsern sind. Und wenn die Leute hierher kommen und plötzlich merken, boah, ich werde ja komplett durchleuchtet. Das ist ja das, wo einige auch geflüchtet sind von Deutschland, weil sie der Meinung waren, in Deutschland war das schon so schlimm. Und? Dann kommt ein böses Erwachen.
Und wie ist das für dich denn als jemand, der ja zur deutschen Minderheit zu den Nordschleswigern gehört und du hast da natürlich euer Königshaus. Ihr seid ja eine Monarchie, wäre doch natürlich eine Demokratie, aber da ist ja jetzt ein sehr beliebter König, den du auch schon mehrfach getroffen hast, damals noch als Kronprinz, aber jetzt ja ganz frisch Anfang des Jahres gerade. Wie ist dein Verhältnis, ja, sag ich mal, zu eurem König?
Ja, aber das ist sehr gut. Das fing ja 86 an, als die Königin damals, die Mutter unseres jetzigen Königs, die Minderheit besuchte. Das war so ein Schritt auch in der Akzeptanz der deutschen Minderheit in Dänemark. Und dann sind da ja über die Jahre mehrere Besuche gewesen. 2008 hatte ich ja das Vergnügen, als neuer Hauptvorsitzende, das Kronprinzenpaar, damals unsere jetzige Königin und König, damals unsere Minderheit zu zeigen, und zwar von 10 Uhr vormittags bis 16 Uhr nachmittags. Ja. Und da haben wir verschiedene Institutionen besucht und den ganzen Tag zusammen. Und dann habe ich ja über die Jahre, bin ich ja öfters auch zur Yacht eingeladen gewesen, zusammen mit dem König. Und das ist ja so eine etwas lockerere Atmosphäre. Jetzt, gerade hier, ist es ja das erste Mal, dass wir auch zur Neujahrskur eingeladen worden sind. Das Königshaus hat ja die Prozedur da geändert und möchte mehr, ich hätte fast gesagt Fußvolk, auch gerne einladen. Ja. Und die dänische Minderheit war ja auch das erste Mal mit eingeladen. Und das ist natürlich nach Tradition und so weiter ganz anders. Ja. Und da ist es natürlich, das ist komplett anders als so eine Yacht, hätte ich feiner gesagt.
Ja, Hinrich, stelle ich mir jetzt gerade vor. Bei der Yacht kann ich mir ja vorstellen, da hat man ja Yachtsachen an, Yachtklamotten. Da geht das ja wirklich locker zu und da schnackt man ja wahrscheinlich ganz normal miteinander. Aber du hast es gerade gesagt, jetzt Anfang des Jahres warst du zum Jahresempfang oder Neujahrsempfang beim König. Da ist ja schon ein bisschen mehr. Wie war das mit der Kleiderordnung?
Ja, aber das ist ja ganz einfach, weil da ist ja vorgeschrieben, was man haben soll.
Ja, ja.
Und da kommt man ja im Frack mit Fliege.
Hast du sowas denn im Schrank schenken?
Leider nicht. Ich musste noch mal los und einkaufen. Und weiße Handschuhe und so weiter.
Oh, ja.
Und das ist Tradition. Und so ist das. Und entweder macht man das oder man bleibt zu Hause.
Bist du da denn noch nervös? Ich meine, du kennst den König ja.
Nein, nervös nicht. Nee. Überhaupt nicht. Und es ist ja so, zur Yacht, da bist du ja den ganzen Tag zusammen und da kann man ja über alles reden.
Ja.
Und da saßen wir uns ja gegenüber auch am Tisch und so weiter, haben geredet. Und bei so einem Empfang, da kommt man ja erstmal an und dann bekommt man ja eine Karte mit dem Namen, den Titel, den man hat und die Organisation. Und dann wird man ja in alphabetischer Ordnung aufgereiht und dann geht man ja in einen Saal rein und dann steht man ja da an der Tür.
Ja.
Und im anderen Saal, da ganz am Ende da steht dann das Königspaar. Und dann steht man in der Tür und dann gibt man seine Karte ab. Und der Zeremoniemeister, der liest dann: Hinrich Jürgensen, Vorsitzender des Bundes Deutscher Nordschleswiger.
Ist ja auch ganz geschickt, denn es weiß der König gleich, wer kommt. Ne?
Genau. Und dann ging ich auf das Königspaar zu, habe mich bedankt für die Einladung.
Ja.
Und dann hat man die Möglichkeit noch paar Sätze loszuwerden. Einige werden sagen nur einfach vielen Dank für die Einladung und frohes neues Jahr und gehen weiter. Ich hatte da noch die Möglichkeit zu sagen, auf Dänisch sagt man immer Tak for sist, also vielen Dank für das, für letztes Mal direkt übersetzt. Das ist so eine Redensart, die man in Dänemark hat.
Ja.
Und da sagte auch, ja, das war doch sehr gemütlich bei der Yacht. Und dann habe ich von der Minderheit gegrüßt und habe ja nochmal eine Einladung ausgesprochen, auch dass dass sie uns wieder besuchen, das Königspaar, die Minderheit wieder besuchen. Und dann ist man ja durch und dann, da stehen ja hinter dir noch Ex-Leute, die da vorbei waren.
Aber das war jetzt eben kein, offenbar ja kein, also wie wir schon gerade sagten, es wird immer schön angesagt, wer kommt, sodass er dann auch ganz entspannt. Aber der hatte ich schon wiedererkannt, ne? Kann man ruhig sagen.
Er hatte mich wiedererkannt und ich konnte auch sehen, dass er der Königin Mary nochmal erzählte, mit dem war ich gerade zur Yacht.
Und ich weiß, du darfst nicht so viel erzählen, aber es ist natürlich immer ein bisschen neugierig, sind wir ja dann doch, wenn man so mit so einem König mehr oder weniger privat bei so einer Yacht unterwegs ist. Ist der denn wie so normaler Mensch oder?
Komplett locker, locker vom Hocker. Da ist überhaupt nichts. Er ist einfach einer wie du und ich. Da ist nichts irgendwie. Solange es offiziell ist, ja, aber dann ist es komplett locker.
Also du hast da schon so eine gewisse Sympathie schon, kann man sagen, für übrig, weil du ja im Grunde ja im Herzen ja doch eher Deutscher bist und da haben wir mit Monarchie nicht so viel zu tun.
Nein, aber ihr habt ja einen Bundespräsidenten und wir haben halt auch, also das Königshaus macht sehr, sehr viele Türen auf, auch für die Wirtschaft in der Welt. Wenn der König oder früher auch die Königin loszogen und so weiter, dann hatte die ja immer so einen Rattenschwanz an Wirtschaftsleuten dabei und das öffnet ja Türen, Gespräche und so weiter und so fort. So, der Unterschied ist ja nur der, dass bei uns das Königshaus natürlich, der Königstitel wird ja vererbt, hätte ich fast gesagt, oder Königin. Ja. Bei ihr wählt dann einen Bundespräsidenten.
Und das ist halt klar der Unterschied. Wenn du jetzt drauf guckst und sagst, okay, was du erlebt hast, wie gesagt, du bist 1959 geboren, hast so die spannende Zeit der 70er, 80er, 90er Jahre und bis heute ja alles miterlebt. Und jetzt siehst du so die nächste Generation, die heute vielleicht, keine Ahnung, 15, 20 Jahre alt sind. Wie gehen die damit um, mit dem Thema Minderheiten? Spielt das noch eine große Rolle? Ich habe mal mit einer jungen Frau gesprochen, die auch zur deutschen Minderheit gehört. Für die war das alles so selbstverständlich. Die freute sich immer einmal im Jahr zum Oktoberfest, also ganz in den Süden zu fahren. Das ist für sie wichtig und immer zur Kieler Woche. Das sind so Feste für sie, die immer, ne, die sagte, die Deutschen können so schön feiern. Siehst du da etwas, dass so die jungen Menschen, die vielleicht ja unter 30 oder unter 20 sind, dass die noch ganz anders mit dem Thema umgehen heute?
Ja, das tun sie. Die gehen anders mit dem Thema um und gehen lockerer damit um. Ja, ich bin ja selber auch zum Oktoberfest immer in München gewesen und auch zur Kieler Woche. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber die jungen Leute haben da ein anderes Verhältnis zu. Also in meiner Jugend, wenn Mehrheit und Minderheit heirateten, dann hat man eigentlich immer in Dänemark die Mehrheitsschulen gewählt, weil man musste sich nicht immer verteidigen, nicht immer erklären, weil man muss geschichtlich waren wir ja die Bösen in Dänemark. Und das war schon schwierig. Das ist heute anders. Viele der jungen Leute, ich kann zum Beispiel meine eigenen, ich habe 4 Kinder und die 3, die wohnen hier im Landesteil, einer wohnt in Odensee und die 2 von denen, die jetzt in Nordschleswig wohnen, die wohnten vorher in Aarhus, beziehungsweise in Kolding. Und als die dann Kinder kriegten, wollen sie unbedingt zurück nach Nordschleswig. Und ich habe dann mal meine Schwiegerkinder, die ja mit deutscher Minderheit nichts überhaupt Ahnung hatten, gefragt, was sagt ihr denn dazu, eure Kinder in die deutsche Schule und so weiter und so fort. Und die haben gesagt, ja, aber das ist doch, ich kann doch sehen, wie groß der Vorteil gewesen ist für eure Kinder, zweisprachig aufzuwachsen. Das möchten wir auch gerne unseren Kindern bieten können. Und das ist ja eigentlich eine schöne Aussage, dass man eigentlich den Wert der Minderheit eher sieht als jetzt die Herausforderung.
Ja, Hinrich, ich sage herzlichen Dank für das sehr, sehr angenehme Gespräch und wir sagen dann einfach mal Moin, ne?
Ja, Moin.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.